Ja, ich war für 2 Wochen mit einer Kollegin da, um das Projekt, was TerraTech seit 2013, 2014 vor Ort betreut, zu besuchen. Und es war ganz spannend, im Vorfeld sich auf die Reise vorzubereiten, weil man natürlich in der deutschen Medienlandschaft sehr viel eher negative Erfahrungen oder Berichte über die Region liest und dann plötzlich mitzubekommen, dass wir zumindest in die kurdischen Gebiete, wo wir eingereist sind, als deutscher Staatsbürger noch nicht mal ein Visum braucht, sondern einfach nur hinfliegen kann und das Visum in den Pass gestempelt bekommt. Da war es so eine sehr zweigeteilte Wahrnehmung. Das hat sich auch vor Ort fortgesetzt, dass wir uns eigentlich während der gesamten Reise sehr sicher gefühlt haben, aber natürlich, als wir am Ende in Kirkuk ankamen, unser Projekt statt, es doch auch so ein bisschen war, dass wir gemerkt haben, viel mehr Wachpersonal, auch Wachpersonal vor den Wohnhäusern von unseren Partnern und man dann doch mitbekommt, dass man in einem Land ist, was eben nicht wirklich zur Ruhe kommt.
Was ist denn bei den Menschen aufgefallen? Welche Eindrücke hatten Sie von den Menschen, die da ja in einer Krisenregion ihr tägliches Leben da leben?
Also ich glaube, das Erste, dass ganz bewusst das Alltagsleben weiterläuft. Also wir waren teilweise auch im Auto unterwegs, weil wir mit potenziellen Partnern uns noch Projekte angeschaut haben und dann hieß es dort, in 30 Kilometer ist Mosul, wo ja gerade der absolut größte Konflikt halt im Irak war und man hat vor Ort nichts mitbekommen und uns wird das dann auch kommentiert, die 30 Kilometer sind weit genug weg, hier fliegen keine Granaten mehr rüber und Menschen haben einfach sehr bewusst den Alltag gelebt und was uns persönlich sehr entgegengekommen ist oder entgegengebracht wurde, war die große Gastfreundschaft, dass wir tatsächlich auf der Straße saßen und wildfremde Menschen zu uns kommen und gesagt haben, den Tee, den ihr gerade trinkt, müsst ihr gar nicht bezahlen, das habe ich gerade gemacht, schönen Tag noch.
Kirkuk hat ungefähr 1 Million Einwohner, es wurde eine sehr große Zahl an Flüchtlingen aufgenommen, nämlich so ungefähr 750.000, das sind die Zahlen, die so bekannt sind. Was merkt man davon in der Stadt, wenn man sich da aufhält?
Für uns natürlich, wenn wir so kurz da waren, sehr schwierig, es unmittelbar zu merken, aber unser Partner hat sehr eindrücklich dargestellt, dass diese knapp Verdoppelung, weil es sind 750.000 Menschen, die dazugekommen sind, ein enormes Problem für die Infrastruktur darstellen. Am Anfang wurde wirklich versucht, für die Flüchtlingsfamilien, die kamen, noch Häuser zu besorgen, was sich dann irgendwann nicht mehr machen ließ, dass dann doch temporäre Lager aufgemacht worden sind, was natürlich immer ein Problem ist, weil man damit Leute auch etwas separiert. Und wir haben auch ein Zentrum besucht für den Kampf gegen Krebs und dort wurde uns dann dargestellt, dadurch, dass die Flüchtlinge nicht registrierte Einwohner sind, werden den Gesundheitszentren nicht mehr Medikamente zur Verfügung gestellt. Mhm. Obwohl plötzlich die doppelte Anzahl oder fast doppelte Anzahl an Menschen in der Stadt ist, muss man mit demselben Satz an Medikamenten auskommen, weil Medikamente im Irak zentral von Bagdad aus nach Bevölkerungsgröße an die einzelnen Ortschaften vergeben werden. Und das natürlich auch nochmal einen Druck aufbaut auf die gesamte Infrastruktur.
Jetzt engagiert sich TerraTech ja seit 2013 mit einem eigenen Projekt im Nordirak. Um was geht es denn da genau?
Am Anfang ging es darum, dass sehr viele Flüchtlinge in Kirkuk, wo wir tätig sind, kommen aus Mosul heraus. Es waren hauptsächlich aus den Gebieten um Mosul herum. Das waren hauptsächlich christliche Familien am Anfang und jesidische Familien, die vor dem IS immer weiter verdrängt wurden oder auch geflohen sind, weil ihnen der größte Druck entgegengebracht wurde seitens des IS und dann irgendwann kamen auch muslimische Familien dazu und im Beginn ging es darum, eigentlich diesen Familien möglichst in Kirkuk erstmal Anlaufstellen zu bieten und es wurden, wie gesagt, es wurde versucht, sie in Häuser einzuquartieren, es wurde medizinische Versorgung aufgebaut. Dann gab es so ein paar Pläne für einkommensschaffende Maßnahmen, kleine Bäckereien oder Autowaschanlage zu initiieren, damit gerade auch die jungen Männer nicht so viel Langeweile den Tag über haben. Und sehr schnell hat sich dann rauskristallisiert, und das ist, wo TerraTech sehr involviert ist, dass unter den Geflüchteten auch sehr viele junge Menschen sind, die ihr Studium in Mosul einfach abbrechen mussten, weil sie von den Unis fliehen mussten, aus der Stadt fliehen mussten und die dann plötzlich so ein bisschen ohne Perspektive in Kirkuk ankamen. Und da hat dann unser Partner vor Ort sich sehr darum bemüht, dass diesen Menschen die Fortsetzung ihres Studiums ermöglicht wird. Also das heißt, es wurden 11 Häuser in Wohnheime umgebaut, die sicheres Wohnen bieten, wo die Studenten auf Nahrungsmittel treffen. Sie haben eine Versorgung mit den wichtigsten Lernmaterialien und wurden dann in die Universitäten in Kirkuk eingegliedert, beziehungsweise auch haben die Universitäten in Mosul teilweise Ableger in Kirkuk aufgemacht, sodass die jungen Menschen ihr Studium fortsetzen können. Und es gibt eigentlich 3 Ziele. Das erste Ziel ist, dass die jungen Menschen einen Ort haben, dass sie nicht noch weiter fliehen müssen, sondern in der Region bleiben können. Zweiter Punkt ist, dass sie sich eine Zukunftsperspektive aufbauen, denn wenn der Konflikt vor Ort vorbei ist, braucht das Land junge, gut ausgebildete Menschen, um den Wiederaufbau einzuleiten, denn es wird super viel von der Infrastruktur zerstört. Und der dritte Punkt, das merkt man, wenn er in den Wohnhäusern ist, es geht auch ganz bewusst darum, es sind Menschen jeder religiösen Herkunft, die nur getrennt nach Geschlechtern in den Häusern untergebracht werden und die darüber auch, anders als es sonst im Irak ist, lernen, dass Religion gar kein irgendwie Faktor ist, der eine Gesellschaft spaltet, sondern vielmehr leben alle dieser jungen Menschen in diesen Häusern wie Brüder und Schwestern und sagen auch für sich selbst, dass Religion wie so ein Paar Schuhe ist, was sie vor der Tür lassen. Im Haus sind sie einfach sie selber und sind mit ihren Freunden.
Wie viele Menschen erreichen Sie denn durch das Projekt?
Zurzeit sind es 700 Studenten, die wir damit betreuen können.
Und wer ist Ihr Partner in Kirkuk?
Da greifen wir auf kirchliche Strukturen zurück, auf die chaldäische Kirche, die ist assoziiert mit der katholischen Kirche und die Geschichte, weil eigentlich ist Terrazek auch bemüht, dass wir Partner haben, die selbst nicht so stark religiös involviert sind. Die Geschichte, wie wir an den Partner rangekommen, ist auch ganz spannend, weil wir 2013 ist ein kurdischer Bekannter von unserem ehemaligen Geschäftsführer auf uns zugekommen, der selbst aus Kirkuk kommt, der gesagt hat, er fliegt wieder hin, um zu schauen, er möchte sich vor Ort irgendwie auch engagieren. Er selber ist Muslim, ist hingeflogen, hat ein bisschen geguckt, hat mit vielen muslimischen Organisationen gesprochen, kam zurück und hat gesagt, er muss leider zugeben, dass die Christen vor Ort gerade den besten Job machen, weil die sich unabhängig von allen Grenzen um jeden kümmern, der kommt. Und das eben genauso diesem Terratech-Ansatz entspricht und wir dann damit eingestiegen sind und ja, das für uns sich sehr gut auch darstellen lässt.
Können Sie eine Hausnummer sagen, wie hoch das Budget ist für dieses Projekt und woher das Geld zur Finanzierung kommt?
Die Budgetgröße habe ich gerade nicht ganz im Kopf. Ich kann aber sagen, dass die Kosten pro Student pro Tag sich auf ungefähr 7 Euro belaufen, also für Unterkunft und Essen und die Möglichkeit, zur Uni zu gehen, was natürlich bei 700 betreuten Studenten schon auch ein sehr hoher Satz übers Jahr ist. Da muss ich fairerweise sagen, dass nicht alles Geld von Terratech kommt, denn zum Glück hat die chaldäische Kirche im Irak sehr gute Verbindungen auch nach Frankreich, wo die französischen Bischöfe auch sammeln und auch in dieses Projekt mitgeben. Wir in Deutschland haben noch eine Klostergemeinschaft in Süddeutschland, die sich ein bisschen dafür einsetzt. Und ansonsten kommt das meiste Geld von Privatspendern hier aus der Region, beziehungsweise der größte Anteil eigentlich über Aktion Deutschland hilft, die auch 2014, glaube ich, bin aber nicht ganz genau sicher, in welchem Jahr, einen Einsatzfall für die Region, für Syrien und die umliegenden Länder ausgerufen hat, an dem wir uns beteiligen und worüber auch immer noch Spendengelder eingehen.
Können Sie noch was zu den Empfängerinnen sagen? Also sind ja Studierende. Wie verbringen die ihren Tag? Wie nutzen die ihre Hilfeleistung?
Da habe ich sehr eindrückliche Beispiele, weil wir in den Häusern auch wirklich waren und sie vor Ort besucht haben. Und es ist so organisiert, dass 4 Tage pro Woche die Uni stattfindet und dass sie dann von morgens bis, ich glaube, 16 Uhr in die Uni gehen und danach in den Häusern sind und zusammen lernen. Sehr spannend ist, dass sehr großer Wert auf eine Selbstverwaltung in den Häusern gelegt wird. Also es wird eine Person benannt, die ein bisschen dafür verantwortlich ist, für das Haus. Und der ganze Rest wird unter den Studierenden selbst organisiert. Was die Mädchen sehr belustigt, weil es nämlich heißt, dass die Jungs dieselben Arbeiten machen, die sie die Mädchen immer machen, die Jungs normalerweise nicht machen, also auch kochen und putzen in den Häusern und die Jungs auch ganz offen damit umgehen, dass es erstmal eine Herausforderung ist, aber sobald man das mal gelernt hat, dass es sich auch sehr schön anfühlt.
Das funktioniert bei den Männern?
Das funktioniert und meine Kollegin und ich, wir wurden sowohl in einem Mädchenhaus als auch in einem Jungenhaus abends mal zum Abendessen eingeladen. Und ich kann sagen, das Kochen funktioniert auf jeden Fall. Es hat sehr gut geschmeckt bei beiden.
Okay, gibt es Erfolge oder auch Rückschläge jetzt in dieser Krisenregion für Ihr Projekt oder Meilensteine, die Sie angepeilt haben und die dann erreicht wurden oder nicht erreicht wurden? Das Projekt geht ja jetzt ins vierte Jahr.
Ich würde sagen, der Erfolg lässt sich daran darstellen, dass im ersten Jahr, glaube ich, unser Partner spricht so von 60 bis 70 Studierenden, die kamen, weil sie ihr erstes oder ihr letztes akademisches Jahr noch durchführen wollten. Kurze Zeit später waren es 400, momentan sind es 700. Also die Zahl ist erstmal gestiegen. Jetzt gerade lässt es sich nicht ganz so genau absehen, wie sich die Situation in Mosul entwickelt. Da habe ich aber leider auch noch keine ganz neuen Informationen zu. Und ich konnte eben vor Ort auch mit einem der ersten Absolventen sprechen, der mittlerweile als Kinderarzt am Klinikum in Kirkuk arbeitet, der auch selber sagt, wenn Mosul befreit ist, wird er natürlich nach Mosul zurückgehen, aber er wird auch zwischen den beiden Städten pendeln, weil er unserem Partner einfach so viel zu Dank verpflichtet ist. Und das ganz Spannende ist, er ist Jeside und sagt, dass die christlichen Partner für ihn wie Ersatzeltern geworden sind. Und der am Anfang, als er die Hilfe der Christen angenommen hat, erstmal sich gegen Vorwürfe der Jesiden wehren musste oder Vorbehalte, die gesagt haben, dir hilft niemand nur, weil du bist. Alle wollen am Ende was von dir. Und er hat gesagt, und das ist eben das Spannende, dass er nie das Gefühl hatte, dass er irgendwo reingedrängt wird oder so. Und das möchte er gerne weitertragen. Und ich glaube, auch das können wir so ein bisschen als Erfolg darstellen.
Könnte sich dann auch das Projekt oder auch Kirkuk dann dazu entwickeln, dann die doch teils erheblich zerstörte Stadt Mosul dann auch wieder aufzubauen?
Ja, zumal viele der Studierenden im Bereich Medizin, Chemie, Ingenieurswissenschaften unterwegs sind und auch bei den Mädchen oder jungen Frauen, die wir getroffen haben, sehr viele in der Telekommunikation ihr Studium machen oder auch sogar in der Petrochemie, was ja vor Ort auch durchaus Wirtschaftszweige sind, die, wenn es wieder läuft, sehr zukunftsträchtig sind. Und langfristig würde das auch wirklich helfen, junge Frauen damit reinzubringen, weil die Ausbildung, also so wie wir es zumindest vor Ort gesehen haben, läuft für beide sehr gleich. Und deswegen eigentlich, ja, es gibt kaum Unterschied in den Rollen dann.
Gibt es naheliegende Ziele jetzt für das nächste Jahr?
Ich glaube, wir sind momentan so ein bisschen an diesem Punkt, wo wir einfach schauen müssen, wie sich die Situation in Kirkuk generell entwickelt, weil jeder auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er sehr gerne wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Viele der Bachelorstudenten haben gesagt, sie möchten natürlich ihr Studium fortsetzen, am liebsten, wenn es geht, in Mosul und dort ihren Master machen. Aber da ist die Situation gerade einfach so ein bisschen verworren. Deswegen glaube ich, ist es momentan erstmal so ein bisschen weiter wie bisher und schauen, wie man das dann an den Bedarf anpasst. Wenn die Zahl der Studierenden so bleibt, wissen wir, dass wir weiterhin sehr viel Geld in die Richtung aufbringen sollten, weil es unserem Partner einfach hilft, viel Hilfe zu leisten. Und ansonsten wird es bestimmt auch so ein bisschen so eine Nachbetreuung derer geben, die dann wieder nach Mosul gehen, zu schauen, wie sich das entwickelt oder was da an Starthilfen vielleicht notwendig werden.
Gehen wir mal zu Terratech. Wie können sich denn die Hörerinnen und Hörer weiter informieren oder auch gegebenenfalls direkt engagieren?
Das Naheliegendste ist eigentlich so ein bisschen unsere Webseite, wo wir mal dieses Projekt auch mit thematisieren. Dann habe ich in der Zeit, als ich vor Ort war, gefilmt und habe ein kleines und 9-minütiges Video zusammengeschnitten mit Interviews mit unseren Projektpartnern und den Studierenden, um ein bisschen die Eindrücke auch zu schildern, die uns entgegengeschlagen sind. Und ansonsten wartet in unserem Büro in der Bahnhofstraße auch immer eine Tasse Kaffee auf Besucher, also so, dass man jederzeit auch reinkommen kann.
Ja, schön.
Und wo Sie gerade auch das Engagement angesprochen haben, das ist auch immer, wir haben es häufiger mal, dass jemand reinkommt mit einer Idee, was er gerne machen würde, und dann gucken wir, wie wir das am besten unterstützen können. Also wir haben da jetzt keinen Plan A, nach dem man verfahren muss, sondern wir sind immer froh, wenn Leute mit kreativen Ideen zu uns kommen oder auch erstmal mit Interesse, und dann schauen wir einfach, wie man da am besten zusammenfindet.